raus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. 12 Monate, 12 Nächte, Nacht Nummer 3. Warum ich keine Campingplätze mag. Ich finde es immer wieder ziemlich aufregend, morgens noch nicht zu wissen, wo ich am Abend mein Zelt aufschlagen oder frei übernachten werde. Auch weil es nur an wenigen Orten in Deutschland ausdrücklich erlaubt ist. Warum ich trotzdem Campingplätze meide, dazu später mehr. Beim Wildzelten bewegt man sich in Deutschland in der Regel entweder in einer rechtlichen Grauzone oder es ist verboten. Meist schaue ich vor einer Tour genau auf eine Karte und auf die Satellitenansicht von Google Maps, um ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen. Weil in jedem Bundesland andere Regeln gelten, kann man sich im Paragraphendschungel der Naturschutzgesetze schneller verirren als in einem deutschen Wirtschaftswald. Naturschutzgebiete und Nationalparks sind natürlich tabu. Anreisen tue ich grundsätzlich nur zu Fuß, mit dem Rad, Kajak oder ÖPNV. Ich kaue auch schon länger auf der Frage herum, was wohl mehr Schaden für Natur und Klima anrichtet. Ein Mensch, der oder die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, eine Nacht alleine wild zeltet und dabei keine Spuren hinterlässt, oder jemand, der im Van oder Wohnmobil seine Zweitwohnung eingerichtet hat und damit durch die Lande fährt. Letzteres ist erlaubt, ersteres meist verboten. In meiner dritten von mindestens 12 geplanten Draußennächten in diesem Jahr will ich es mir bei der Schlafplatzsuche etwas leichter machen und suche mir einen der 26 Übernachtungsplätze der Stiftung Naturschutz heraus. Hier darf man in Schleswig-Holstein legal zelten, wenn man zu Fuß mit dem Rad oder Kanu anreist. Die Plätze sind meist nur einfache Flächen ohne jede Infrastruktur, aber es gibt Ausnahmen mit Luxusfaktor. In Drage bei Friedrichstadt zum Beispiel stellen Ute und Steve Gröne eine Streuobstwiese vor ihrem Haus zum Zelten zur Verfügung. Sogar eine Toilette darf man benutzen und sich mit Trinkwasser versorgen. Eine Woche vor meiner geplanten Übernachtung rufe ich die beiden an, um zu fragen, ob ich trotz des Beherbergungsverbots für eine Nacht mit Fahrrad und Zelt vorbeikommen darf. Solange du alleine kommst, sollte das kein Problem sein, überlegt Steve am Telefon. Wir plaudern noch ein bisschen und schnell bin ich schon am Telefon von der herrlichen Aufgeschlossenheit der beiden vollständig eingenommen. Mit jedem Tag, den meine Übernachtung näher rückt, verschlechtert sich allerdings die Wetterlage. 6 Windstärken, in Böen sogar 8 und viele Schauer sind für beide Tage und die Nacht inzwischen angesagt. Obwohl ich mich natürlich zu nichts verpflichtet habe, fühle ich plötzlich Ute und Steve gegenüber eine gewisse Verbindlichkeit. Wir haben so nett telefoniert. Außerdem wollte ich schon immer unbedingt nach und nach alle Plätze des wilden Schleswig-Holstein der Stiftung Naturschutz kennenlernen. Eine Absage kommt also nicht in Frage. Mein innerer Schweinehund murrt zwar noch etwas, verstummt aber schließlich doch. An einem kühlen Samstag Mitte März belade ich mein Fahrrad, steige in den Regionalzug und radle knapp 2 Stunden später von Friedrichstadt aus nach Osten. Kräftiger Rückenwind schiebt mich die nur gut 7 Kilometer bis nach Drage, dabei peitschen mir Schauer um die Ohren. Und als ich nach einer halben Stunde tropfnass in Drage ankomme, erscheint mir der Gedanke, bei diesem Wetter wo auch immer mein Zelt aufzubauen, noch vollkommen abwegig. Vielleicht doch lieber zurück zum Bahnhof und wieder nach Hause? Etwas unschlüssig stehe ich auf der sehr hübschen Streuobstwiese herum und beschließe, erstmal zu Fuß etwas die Umgebung zu erkunden. Mein Rad lasse ich einfach voll bepackt auf der Wiese stehen. Für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind und Zelten auf den meisten Campingplätzen nicht als Naturerlebnis empfinden, sind solche einfachen Trekking- oder Übernachtungsplätze ein Geschenk. Man braucht keine Angst zu haben, verscheucht zu werden und schläft meistens allein an einem recht schön gelegenen Platz mitten in der Natur. Auf richtigen Campingplätzen zelte ich eigentlich nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Zu Beginn meiner Karriere als leidenschaftliche Frischlufturlauberin war ich noch dem Irrtum aufgesessen, das Wort Camping bedeute, im Zelt zu übernachten und das Wort Campingabenteuer meine, sein Zelt aus eigener Kraft in die Natur zu tragen und dort aufzuschlagen. Zahlreiche Internetseiten, soziale Medien, Outdoor-Foren und Zeitschriften haben mich inzwischen eines Besseren belehrt. Camping bedeutet vielmehr, mit Wohnmobilen, VW-Bussen, SUVs oder anderen Autos auf einen Campingplatz zu fahren und dort zu bleiben. Ein Campingabenteuer heißt, mit einem Auto von Campingplatz zu fahren. Im Ergebnis sehen deutsche Campingplätze nicht anders aus als stellenweise begrünte Parkplätze vor einem beliebigen Möbeldiscounter.
Parkst du noch oder campst du schon?
Wohnmobil reiht sich an Wohnwagen, Campervan an Geländewagen. Das Knallen von Autotüren und das Anlassen und Abwürgen von Motoren ist der beständige Begleitsound dieses sogenannten Abenteuers. Wahrscheinlich ist das eine etwas arrogante Haltung, aber ich habe noch nicht so recht verstanden, was daran abenteuerlich sein soll, in einem großen Auto herumzufahren, in dem ich es schön warm und trocken habe, für die Fortbewegung keine eigene Energie aufwenden muss und nachts alles verriegeln kann. Manche dieser Gefährte sind mit ganzen Badezimmern ausgestattet. Trotzdem werden solche Reisen beharrlich mit der Vokabel Campingabenteuer bezeichnet. Für Menschen, die aus eigener Kraft mit einem kleinen Zelt anreisen und für die knallende Autotüren und laufende Motoren nicht zwangsläufig zu einem erholsamen Zelterlebnis gehören, sehen Campingplätze in Deutschland in der Regel keine Flächen vor. Kommt man zu Fuß oder mit dem Rad auf einem deutschen Campingplatz an, darf man sich seinen Zeltplatz meist nicht mal selber aussuchen, sondern bekommt eine Nummer zugewiesen, die der Campingwart auf einer abreißbaren Stellplatzkarte mit Kugelschreiber und ernstem Gesichtsausdruck umkreist.
Hier sind die Toiletten, hier ist der Kiosk, um 22 Uhr ist Nachtruhe.
Mein Campingabenteuer besteht dann darin, auf dem riesigen Gelände den Platz mit der richtigen Nummer zu finden und dann die Enttäuschung darüber zurückzuhalten, dass rechts von mir ein riesiges Wohnmobil und links von mir ein VW-Bus parkt, unter dessen Vordach ein kompletter Haushalt eingerichtet wurde. Nur bei wirklich starkem Sturm kann es attraktiv sein, in einem kleinen Zelt eingekeilt zwischen zwei großen Fahrzeugen zu übernachten. Aber dann kann man sich auch gleich einen IKEA-Parkplatz suchen. Die sind auch oft weit außerhalb gelegen, mit ein paar Bäumchen versehen und außerdem kostenlos. Abends klingt dann von rechts das Gebrüll eines Champions-League-Spiels aus dem Fernseher, rhythmisch unterbrochen von dem Sound knallender VW-Bus-Türen auf der anderen Seite. Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt bei VW-Bus-Besitzerinnen und Besitzern sehr unbeliebt zu machen. Das knallende Schieben und schiebende Knallen der Seitentüren eines VW-Busses gehört für mich zu den schlimmsten aller Campingplatzgeräusche. Wohnmobiltüren scheinen wenigstens irgendwelche Dämpfer zu haben. Sie lassen sich jedenfalls einigermaßen geräuscharm öffnen und schließen, so dass man davon nachts nicht aufwacht. Das Geräusch auf- und zuschlagender VW-Bustüren hingegen ist mehrteilig, lang und laut. Aufmachen, aufschieben, einrasten, zuschieben, zuknallen. Und das mehrfach. Tagsüber oder auch nachts, weil man noch schnell vor dem Unwetter das Geschirr ins Auto reinholen musste. Aber dann hat man es doch wieder rausgestellt, weil einem eingefallen ist, dass es ja ganz praktisch ist, wenn der angeklebte Kartoffelbrei schon mal im Regen einweicht. Und schließlich muss man doch noch mal aufs Klo, hat aber die Zahnbürste vergessen. Und beim Zurückkommen, nachdem mich die gedämpfte Stimme des Sportreporters aus dem Wohnmobil gerade sanft in den Schlaf gemurmelt hatte, dann nochmal. Und eine Stunde später muss dann die Freundin auch nochmal raus aus dem Bus. Spätestens jetzt habe ich mich fest in das Kopfteil meines Schlafsacks verbissen, um die angestaute Aggressivität besser kontrollieren zu können. Bei mir heißt es jetzt: Mund aufmachen, reinbeißen, ausrasten, durchknallen. Weil mein Schlafsack aber sehr teuer war und ich ihn und meine Nerven noch ein bisschen schonen möchte, bevorzuge ich nicht nur in der Corona-Zeit Übernachtungs- oder Trekkingplätze oder Zelte gleich wild. Und deshalb unterbreche ich meinen Text an dieser Stelle für einen persönlichen Campingappell.
Macht die Campingplätze schön! Liebe Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Tourismusgesetzgebung, wenn ihr es weiter richtig findet, unmotorisiert reisenden Einzelpersonen das Zelten in freier Natur zu verbieten, dann macht die Campingplätze schöner. Gebt uns eigene Wiesen, die nicht von Autos beparkt werden dürfen. Pflanzt ein paar Hecken als Windschutz und ein paar Bäume, die Schatten spenden. Stellt gern noch einen Wasserhahn auf, der nicht allzu weit entfernt ist. Wenn ihr es sehr gut mit uns meint, dann baut uns einen einfachen Unterstand, unter dem wir bei Regen kochen und unsere nassen Sachen trocknen können. Strom brauchen wir nicht. Auch das Klo oder andere Fazilitäten dürfen gern ein paar hundert Meter entfernt liegen. Wir sind schließlich schon 20 oder mehr Kilometer gewandert oder 80 Kilometer geradelt. Das schaffen wir auch noch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
In Gedanken bereite ich schon eine kleine Demonstration für autofreie Zeltplätze vor, während ich auf meinem Spaziergang im strömenden Regen durch die nordfriesische Einöde stapfe. Vorbei an Feldern, Schafen, Hecken, Feldern, Deich, Schafen, Hecken und Feldern. Auch ein paar Hecken sind dabei. Das Schmatzen der Schuhe auf dem matschigen Weg höre ich kaum noch, weil es vom Trommeln des Regens auf meiner Kapuze übertönt wird. Das Regenradar verspricht etwas Besserung am frühen Abend. Und da ich auf fast religiöse Weise an die Wettervorhersage glaube, beschließe ich, einfach so lange weiter durch den Regen zu laufen, bis er irgendwann endlich nachlässt. Vier Stunden und viele Schafe später entdecke ich einen herrlichen Rastplatz direkt an der Eider. Schön abgelegen, schön eben und sogar mit Blick aufs Wasser. Schnell ist mir klar, dieser Platz sticht sogar die schöne Streuobstwiese und das Wasserklo aus. Als der Regen endlich nachlässt, laufe ich zurück nach Drage zu meinem Fahrrad und halte noch ein Pläuschchen mit Ute und Steve. Kurz komme ich ins Wanken, ob ich nicht doch auf ihrer Wiese bleiben sollte. Die beiden sind so herzlich, sogar ein Tee wird mir angeboten. Außerdem führt Steve eine Art Jahrbuch über alle Gäste des Übernachtungsplatzes. Ich wäre die Erste des Jahres 2021 und würde ganz vorne im Jahrbuch erwähnt werden. Mit Foto. Meine Sehnsucht nach Einsamkeit und meine Eitelkeit fechten einen kurzen Kampf miteinander aus.
Du wärst die Erste im Jahr,
ruft die Eitelkeit.
Du willst es schön abgelegen haben,
raunt die Sehnsucht.
Mit Foto,
schreit die Eitelkeit.
Blick aufs Wasser,
flüstert die Sehnsucht und gewinnt. Ich verspreche Ute, Steve und mir selbst aber wiederzukommen, das Gespräch weiterzuführen und den Tee nachzuholen. Mein Übernachtungsplatz direkt an der Eider ist nicht nur wunderschön, sondern auch noch windgeschützt, sodass ich die 6 bis 7 Windstärken nur in den Baumwipfeln rauschen höre. Mein Zelt rührt sich kaum, was mich sehr beruhigt. Sturm und kräftiger Wind sind beim Zelten eigentlich mein größter Feind. Wenn ein Sturm kräftig an der Zeltwand rüttelt, werde ich ganz unruhig, an Schlafen ist nicht zu denken. Dann male ich mir aus, wie die Stangen unter dem Druck des Windes nachgeben, die Außenhaut einreißt oder wie ich als ganzer Haufen eingewickelt in ein Gewirr aus Zelthäuten und zerbrochenen Stangen einer Roulade gleich vom Druck des Windes in den Fluss gerollt werde. Die Vorbereitungen zum Abendessen ziehen sich dann noch ziemlich in die Länge, weil der Spiritus in meinem Trangia-Kocher partout nicht zünden will. Immer wieder vergesse ich, dass Spiritus keine Kälte mag und bei Temperaturen knapp über 0 Grad auf mein wiederholt klickendes Feuerzeug ähnlich reagiert, als würde ich versuchen, Wasser anzuzünden. Ein warmes Plätzchen wäre jetzt gut, wo sich der Spiritus zügig aufwärmen kann. Mein Blick schweift durchs Zelt und bleibt an meiner Hose hängen. Kurz entschlossen schraube ich den Deckel auf den mit Spiritus gefüllten Brenner, knöpfe meine Hose auf, klemme den Brenner zwischen die Oberschenkel und freue mich, dass ich alleine unterwegs bin. Das kalte Metall des Brenners ist in dieser Gegend des Körpers zwar nicht besonders angenehm, aber es ist definitiv der wärmste Ort im Zelt und der Effekt überzeugt. Schon nach wenigen Minuten ist das Teil einsatzbereit. Der Spiritus brennt hervorragend. Mit vollem Magen lausche ich noch dem Regen, der jetzt wieder eingesetzt hat und aufs Zelt tropft. Dann dämmere ich weg. Am nächsten Morgen hat der Regen aufgehört. Es bläst immer noch kräftig und ich fürchte den Gegenwind, der mich heute erwartet. Gegenwind auf dem Rad kann mich echt fertig machen. Und so beschließe ich kurzerhand die 50 Kilometer nach St. Peter-Ording, wo ich heute noch mit einer Freundin am Strand spazieren gehen will, mit der Bahn abzukürzen. Als das Zelt abgebaut und mein Fahrrad wieder vollgepackt ist, mache ich meinen obligatorischen Gang um den Platz, bei dem ich immer ganz genau schaue, ob ich auch nichts liegen gelassen habe. Bevor ich aufs Rad steige, schaue ich noch einmal etwas wehmütig auf den Fluss und frage mich, welches Plätzchen ich wohl bei meiner nächsten Übernachtung im April finden werde. Campingplätze? Wer braucht schon Campingplätze? Raus! Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor-Podcast von Andrea Sievers.